Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wir befinden uns hier wieder in einer neuen Update-Episode und zwar der Nummer 27. Wir müssen leider zugeben, Corona hat auch unsere Sendung erwischt. Wir müssen mal drüber reden. Welche Releases leiden denn unter dem krassierenden Virus? Was verschiebt sich denn da generell auf dem Filmmarkt? Dennoch gucken wir uns auch an, was befindet sich aktuell in Produktion, was läuft wie geplant. Da sind unter anderem auch zwei sehr interessante Videospielverfilmungen dabei. Bei den Trailern, ganz kurz, gibt's Schräges aus Frankreich, es gibt eine Verfilmung von Gemälden, Tom Hanks versucht sich nochmal als Drehbuchautor und Taika Waititi ist als schräger Sektenführer unterwegs. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, wir sind immer noch getrennt, räumlich. Coronavirus schuld? Wahrscheinlich eher nicht. Die Langzeit-Zuschauer, Zuschauer, ne? Es ist die alten Marotten sterben.
Nur wir können uns sehen, Alex.
Aus. Richtig. Die Langzeit-Zuhörer wissen, jetzt aktuell nur noch per Remote, hat natürlich den positiven Nebeneffekt, dass wir uns quarantinieren könnten, wenn wir müssten.
Was wir schon tun.
So, jetzt könnte man sagen, für alle, die uns mögen, macht euch keine Sorgen. Ne? Selbst im Härtefall wird Insert nicht zwangsläufig darunter leiden. Und für alle anderen, es ist eine Drohung. Selbst wenn es uns erwischen sollte, Insert wird immer weitergehen. Ihr habt keine Chance, rumzukommen. Boom, was sagt ihr denn da? Und für alle vielleicht noch als netter Zug von meiner Seite. Warte, Achtung. So, jetzt können erstmal alle kurz ihre Kopfhörer noch desinfizieren. Das kann nicht schaden.
Pui Deivel, ich überlege gerade, soll ich noch hier bleiben oder?
Keine Sorge, ich glaube, also es gibt zwar digitale Viren, aber ich glaube irgendwie, dass Corona anders funktioniert. Ich bin jetzt kein Biologe oder so, aber ja.
Okay.
Virologe, wie auch immer. Neues Update. Jede Menge zu tun. Deswegen würde ich sagen, wenn du Releases für uns hast, lieber Ronny, dann gib ihm hart.
Ich dachte schon, es kommt gar nicht. Aber danke für die ausufernde Anmoderation, lieber Alex.
Bitte gerne, danke immer wieder.
Und du zwingst mich hier quasi direkt in die erste Rubrik rein, ja?
Wenn wir irgendwie hier ein bisschen Meter machen, Junge.
nach deinem fünfminütigen Intro muss ich jetzt hier durch die Sendung peitschen.
Ja. Das ist gut. Ein Geben und Nehmen.
Gut. Dann habe ich sowieso eine Überraschung. Wir kommen zu den Releases. Was kommt in die Kinos? Was könnt ihr euch auf den Streaming-Plattformen oder auch wir halt angucken? Und ich bin in dem letzten Update irgendwie so vorangeprescht, dass ich da für den 12. und den 13. März die Releases schon abgefrühstückt hatte. Das heißt, es wäre jetzt quasi obsolet, das nochmal vorzulesen. War das verrückt? Was war denn da los
in der letzten
Folge? Bin ich da einfach durchgeprescht. Nochmals der Vollständigkeit halber, ganz kurz ab heute unter anderem im Kino, 12. März, My Spy, der Spion von nebenan mit Dave Bautista. Wird teilweise
da freut sich jemand.
Wird teilweise auch in anderen Märkten jetzt um ein paar Wochen oder Monate verschoben, aber ich glaube aus anderen Gründen als Corona. Weiterhin im Kino Die perfekte Kandidatin, haben wir dann auch letzte Woche schon drüber gesprochen, ein Film aus Saudi-Arabien. Und ab morgen auf Netflix dann Lost Girls, ein Film von Liz Garbus, unter anderem mit Thomasy.
Das ist, glaube ich, immer noch eine Serie.
Immer noch, oder? Eine Serie? War es nicht ein Film? Es war doch ein Film.
War es ein Film?
Ich glaube, es war ein Film.
Ich bin mir nicht sicher.
Ja, du kannst ja nebenbei mal gucken, während ich hier die Releases
für
nächste Woche schon mal ansage. Und zwar für den 19. März. So, ich rede ein bisschen langsamer, damit du jetzt schon mal gucken kannst, ist es ein Film oder eine Serie, weil ab 19. März kommt A Quiet Place 2 in die Kinos.
Damn.
Damn, jetzt hat er quasi nochmal die zweite Gehirnhälfte aktiviert.
Meine Güte, nee, du hast recht in dem Fall. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal so einen Dreher drin, aber in dem Fall bist du völlig richtig. Ein 95 Minuten kurzer Spielfilm, Lost Girls, 13. März.
Ich glaube, der Kontrast liegt dabei, dass Unbelievable ja ein bisschen gleichgeartet war und das war die Serie.
Ja, wahrscheinlich lässt mich das immer an irgendeiner Gehirnwindung links abbiegen.
Möglich, ist ja auch egal. Wir kommen zurück zu Quiet Place 2. Ja. Der erste Teil.
Alles andere verblasst hier drumherum.
Unsere zweite jemals getätigte Podcast-Review. Auch hier der zweite Teil von John Krasinski, auch wieder mit dabei. Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmons. Die Teaser, die Trailer, die Clips, die man gesehen hat.
Mhm. Die Presse durfte schon, ne?
Bombe. Und das, was man von der Presse hört, ja, was ich in ein, zwei Bubbles schon mitbekommen habe, ist, es schließt sich wohl nahtlos an.
Ja, das matcht sich mit meiner Bubble auch.
Sehr gut.
Und ja, bestätigt ja nur, dass, also gibt uns ja recht, dass wir uns da sehr drauf gefreut haben.
Und dass John Krasinski anscheinend ein echt geiler Typ ist, ne, was das angeht.
Ist unangenehm, ne? So, also ich mag ja eigentlich so Leute nicht, die so das ganze Paket sind.
Also gut aussehend, muskulös und dann noch ein Talent für Filme oder ähnliches haben.
Ja, ja, vielleicht hat er auch noch eine hübsche Frau oder so. Hm, hat er? Oh, hat er. Man, egal.
Wahrscheinlich ja. Kann er auch Gitarre spielen und ist ganz gut, weiß ich, im Skateboard.
Der kann bestimmt singen
so.
Und tanzen, genau, und spricht 6 Sprachen und ist nebenbei Poet. Ja. So der ja, so Goethe-Typen, weißt du?
Hm, wahrscheinlich. Alles durch Gottes Kraft.
Mein Gott. Ja, aber ja, 19. März, das Warten hat ein Ende. Ich freue mich.
Ja, dito. Am gleichen Tag endlich auch bei uns in den deutschen Kinos Richard Jewell, der neue Film von Clint Eastwood. Er selbst spielt nicht mehr mit, dafür Paul Walter Hauser, Sam Rockwell und Katie Bates. Hatten wir hier den Trailer in der Update-Folge, hatten wir schon mal drüber gesprochen.
Yes.
Ist ein Drama, was auf wahren Begebenheiten beruht, von einem Bombenanschlag, wo dann der eigentliche Retter quasi dann von den Medien durch die Gegend gescheucht wurde und da quasi an den Pranger gestellt wurde.
Habe ich noch einen Fun Fact dazu für dich?
Fun Fact, okay.
Oder für alle da draußen, die quasi des internationalen Versands mächtig sind. Das kommt am 17. März auf Scheibe.
Auf Blu-ray.
Ja.
Im Rest
Frechheit.
Der Welt, oder was?
Frechheit. Ja, ja. Also gut. In den USA erscheint am 17. die Blu-ray und bei uns am 2 Tage später dann auch im Kino.
Ja, guten Morgen. Also wer die Connections hat und den kurzen Draht, der könnte quasi schon.
Oder ein Amazon-Account, weil damit kannst du Welt. Na, ist egal.
Ja, der könnte die Premiere dann im Heimkino feiern. Was ja aus weltgesundheitlicher Perspektive dann vielleicht
genau,
sogar die bessere
Wahl ist. Das ist unser Beitrag hier zur Eindämmung des Coronavirus.
Bitte gerne, Herr Spahn. Einen Tag später, ich führe hier mal weiter fort das Programm, den Inhalt, wie auch immer, 20. März dann, also dann ab Freitag noch 2 Streaming-Erscheinungen. Einmal El Hoyo, der Schacht, kommt auf Netflix raus, eine Produktion aus Spanien von Galder Castelo Urrutia. Ist so ein Sci-Fi-Dystopie-Film, hat mich mega an The Cube erinnert. In dieses Konzept, aber es geht quasi um ein mehretagiges Gefängnis, was ich gerade noch schwer erklären kann. Von daher würde ich empfehlen, guckt euch mal den Trailer an, wenn ihr auf so abgefahrene, dystopische Sachen steht, die leicht auch so Horrorelemente mit drin haben.
Kammerspielig auch ein bisschen?
Kammerspielig, ja. Auch das sehr gut. Ja, und sehr hochwertig gemacht. Das suggeriert zumindest der Trailer.
Nee, also ja, von den Bildern her sieht super interessant aus. Ja. Und auf Netflix kann man, ja, sowieso nichts falsch machen. Ist halt da, ne? Wenn also der Netflix-Account da ist.
Genau, ab 20. März entweder direkt mal reingucken oder vorher in den Trailer schauen. Auf der anderen Streaming-Plattform, die es da noch so gibt am Markt, Blow the Man Down, erhältlich dann auf Amazon Prime, auch ein Amazon Original. von Bridget Savage Cole und Daniel Grudy. Geht um zwei Mädels in der amerikanischen Provinz, die irgendwo in einem Fischerdorf leben und so ein bisschen Fargo-Style-mäßig plötzlich eine Leiche hinter sich herziehen und die irgendwie versuchen loszuwerden. Und ja, in feinster Kriminal- schwarzhumoriger Satire-Manier ja. versuchen müssen, dem Gesetz irgendwie aus dem Weg zu gehen.
Ich glaube, mit diesem Fargo-esken kommst du dem ganzen Style noch am nächsten, ja.
Wir hatten überlegt, in den letzten Folgen irgendwann mal den Trailer mit reinzunehmen, haben aber gesagt, passt nicht und ist jetzt nicht so, sieht jetzt nicht so mega Fargo-mäßig aus. Aber ich glaube, wenn man Amazon Prime vielleicht hat, dann kann man da, glaube ich, mal einen Blick riskieren, denke ich.
Ja. Finde ich auch.
So viel zu den Releases. Und dann sind wir schon durch. Und ich glaube, es geht nahtlos fast weiter. Außer du willst noch was ergänzen.
Naja, ich frage dich lieber sicherheitshalber, hast du jetzt auch nicht irgendwie einen Termin unterschlagen oder wieder einen zu viel gehabt? Sollen wir noch mal kurz drüber gucken?
Ich bin bis zum 20. März nicht mehr gegangen. Ich habe extra doppelt geguckt. 26. März kommt unser nächstes Update und dann gibt es die neuen Releases hier.
Wir lernen ja aus unseren Fehlern.
Ja, genau. Selbstreflexion. Wir hören jede Folge auch mindestens 10-mal nochmal nach.
Psst. Was?
Um das alles hier auch stetig verbessern zu können. Nachrichten. Okay, diesmal hat es wieder funktioniert. Sehr gut. Corona, es bleibt dabei. Wird sich durch die Sendung ziehen, wie so.
Ja, wird uns, glaube ich, noch eine Weile begleiten, ja. Uns wie auch den Rest der Welt, befürchte ich. Mehr oder weniger stark.
Und mittlerweile kriegt man auch den Impact in der Filmindustrie mit. Man hört schon so, dass auch in Deutschland so die Kinoergebnisse zurzeit echt so ein bisschen Richtung Keller gehen.
Ich sehe auch regelmäßig in meinen Instagram-Stories freudige Posts wegen leeren Kinos. Mhm. So, also wer das Bedürfnis hat. Weiß ich nicht, ins Kino zu gehen und es bevorzugt, wenn es leer ist oder vielleicht, keine Ahnung, beim zweiten Date ein bisschen fummeln möchte. Jetzt wäre eure Gelegenheit.
Es ist, glaube ich, eine dunkle Zeit für alle Eisverkäufer, ne? In der Kinolobby.
Ja. ich glaube, die Eisverkäufer sind rückläufig, oder? Oder bin ich nur noch in den falschen Kinos unterwegs?
Die Verkäufer oder die Verkäufe?
Die Verkäufer, die dich hier nochmal quasi belästigen und vom Filmstart abhalten.
Nee, stimmt nach eigentlich. Nach den Trailern. Ne? Auch lange, lange nicht mehr gesehen. Ja, es ist vielleicht auch, ne? Jetzt vielleicht der Todesstoß. Mal gucken.
Ja.
Aber auch Filmproduktionen, die ongoing sind, haben gerade enorme Probleme. Da gibt es zum Beispiel die Marvel-Serie Falcon and the Winter Soldier, ja, die so ein bisschen das Marvel-Universum weiterführt. Und die wollten jetzt in Prag drehen und da ist jetzt rückt so langsam auch der Ausnahmezustand immer näher. Und da hat man gesagt, müssen wir leider streichen. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, Mission Impossible sollte eigentlich jetzt auch schon längst gestartet sein in Italien. Auch das hatte man vorsorglich schon abgesagt, zu Recht, wie man jetzt sieht, weil das ganze Land dicht ist.
Ja.
Und jetzt auch hier die Marvel-Serie, die dran glauben muss und jetzt ihren Schedule ein bisschen umbauen muss.
Ja. Ist ganz spannend, weil sie ja sogar das Release-Datum vorgezogen haben. Das torpediert jetzt hier vielleicht so ein bisschen die Pläne, aber ich glaube, es geht ja darum, wahrscheinlich ne, Sokovia darzustellen. Das kriegst du im Zweifel, glaube ich, auch irgendwo anders unter. Und im allerschlimmsten Fall passt du halt hier an zwei, drei Stellen das Skript an und dann ist, glaube ich, also ich glaube nicht, dass jetzt hier da Marvel irgendwie, weiß ich nicht, das Release nochmal schiebt oder sonst irgendwas macht. Da wird eher dann drumrum gearbeitet. Das zeichnet ja auch eigentlich eine gute Produktion aus.
Ja.
Letzten Endes, muss man ja sagen. Von daher mache ich mir jetzt hier noch nicht so viele Gedanken. Es war so ein erstes, als ich das gelesen habe, so ein erstes. Da ist fast was in mir gestorben kurz. Und dann habe ich mir gedacht, Marvel kriegt das schon hin. Disney, komm.
Was ja auch noch mit reinzählt, ich ziehe das mal kurz hier mit vor in unserer Übersicht, ist Red Notice. Ein Film, den wir hier auch schon mehrmals, glaube ich, sogar erwähnt hatten. Da hat sich Netflix richtig ins Zeug gelegt und für 150 Millionen da die Rechte sich gesichert, um das Ding umzusetzen.
Neuer Film. Ja, inklusive der Crème de la Crème, Hauptdarsteller, die aktuell so am meisten ziehen. Einfach an The Rock.
The Rock und?
Naja, wir haben unsere Wonder Woman auf jeden Fall.
Gell,
die vielleicht
gedott.
Mal zuerst zu nennen. Und, wen haben wir noch? Der dritte im Bunde ist, glaube ich, der Ryan.
Ja.
Der Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds auch noch dabei.
Und die drei, das ist schon so eine Dreifaltigkeit, die
das,
halt...
Des Einspielergebnisses, des Boxoffices.
Ja, und das rechtfertigt dann natürlich auch da ein bisschen zu unterfüttern mit Geld. Und wir haben da jetzt auch die ersten Behind-the-Scenes-Bilder bekommen. Also gab es so ein bisschen Media-Blowout die letzten Tage, primär auch von The Rock, der sich da Schnieke mit der Pistole ablichten lässt. Bedeutet für uns im Prinzip, Red Notice-Dreharbeiten passieren und, um es jetzt hier auf Corona zu münzen, auch da Italien-Dreh abgesagt.
Also gleiches Schicksal wie bei Mission Impossible letzten Endes.
Wird halt spannend, ob das halt irgendwie in ein anderes Land outsourcen oder wie sie das jetzt genau lösen, ob sie versuchen abzuwarten vielleicht. Bleibt spannend, das jetzt so weiter zu verfolgen.
Ich hatte so ein bisschen die Vibes auch von Six Underground, das ist so ein bisschen Klobetrotter-Film soll es sein, weil es geht ja um so einen Meisterdieb, der dann von so einem FBI-Agenten gejagt wird. Ja, vielleicht schaffen sie es da relativ kurzfristig da noch einfach umzuschreiben und neue Locations zu finden.
Ja.
Wer das Problem nicht hat, Klobetrotter-mäßig unterwegs noch jetzt neue Locations zu suchen, ist James Bond. No Time to Die sollte jetzt langsam im Kino anlaufen. Da hat man aber gesagt, das Ding ist zwar schon fertig und wir haben ja alle schon den Trailer gesehen, wir haben selbst in der Sendung drüber gesprochen, aber man sagt, die Kinos sind uns zu leer, das wird vielleicht noch schlimmer, wir schieben den Film jetzt um ein ganzes halbes Jahr nach hinten.
Halbes Jahr ist halt eine Hausnummer, ne?
James Bond wird jetzt erst im November bei uns in die Kinos kommen.
Jo, ist halt ganz, also ist auch ein spannendes Thema, weil wenn du dir mal so die letzten zwei, drei James-Bond-Filme mal ranziehst, zum Thema Einspielergebnis, die sind alle gut, aber waren rückläufig ein bisschen. Also nach Skyfall, der erste James-Bond, der die Milliarde geknackt hat, also der kommerziell erfolgreichste James-Bond, danach dann mit Spectre direkt wieder, ich glaube, 150 Millionen weniger oder mehr. Immer noch Bock erfolgreich, ne? Keine Frage. Ich gehe aber schon irgendwie davon aus, dass sie gehofft hatten, dieses Skyfall-Ergebnis zu wiederholen. Und jetzt zeitig geschoben. Ich glaube, No Time to Die war auch wirklich die erste Produktion, die gesagt hat, nö, machen wir nicht.
Das war ja auch eine Riesenschlagzeile jetzt die Woche. Es lief sogar im Radio.
So, und deswegen war mein erster Gedanke, okay, hat das vielleicht irgendwas mit China zu tun? Und hab dann nochmal geprüft, was waren denn jetzt auch gerade von Spectre und auch von Skyfall die China Einspiel, also welchen Anteil hatte China wirklich im Einspielergebnis? Und der war nicht so groß. Also reden wir so in Größenordnung 60 bis 100 Millionen. Ist das schweineviel Geld? Keine Frage. Aber in der Perspektive eine Milliarde Einspielergebnis, jetzt eine Sache, die nicht unbedingt pauschal die 6 Monate, von denen wir ja hier reden, rechtfertigt, weil ich meine, das schiebt ja auch irgendwelche Einspielergebnisse in andere Quartale, da kriegen ja wahrscheinlich die Zahlenschubser direkt irgendwie Panik.
Die kriegen da irgendwie
für bestimmte Quartale da irgendwie die grünen Zahlen fehlen, die schwarzen Zahlen, die sie sich erwartet haben.
Die grünen Zahlen.
Die grünen Zahlen, naja, statt den roten Zahlen halt, ne?
Die grünen Scheine von den schwarzen Zahlen.
Ja. Die, so ist schön. Naja, ist wie es ist, müssen halt bis November warten. Im Idealfall hat sich da der Planet auch wieder ein bisschen abgekühlt. In jeder Hinsicht.
So, aber jetzt der größte Rückschlag der Woche.
Das ist die Taschentücher parat, Ronny.
Ja, ich hoffe, unsere Zuhörer sitzen gerade alle. Peter Rabbit 2, Peter Hase 2, auch er wird verschoben, ja. Sollte auch jetzt im Ende März sogar anlaufen, ich glaube 26. März war das ursprüngliche Release, wird jetzt auf den 6. August verschoben.
Tumbleweed.
Hey, man ist so mein Freund, ja. Wer will schon James Bond sehen, wenn er Peter Rabbit 2 schon hätte sehen können?
Auch da, by the way, habe ich nochmal nach dem Boxoffice hinterher spioniert von Peter Rabbit 1 und habe mich gefragt, wieso wir überhaupt einen zweiten Teil kriegen bei so einem Boxoffice. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und vielleicht gehen wir einfach weiter, bevor wir uns jetzt hier darüber die Köpfe einschlagen. Lieber Ronny.
Ich sag dir, hol's endlich mal nach und mach dir nebenbei noch einen Paddington abends.
Ich wollte gerade sagen, wenn überhaupt, dann gibt's Paddington, verstehst du? Peter Rabbit, also dann nach Paddington kommt lange Zeit erstmal gar nichts und dann kommt nicht Peter Rabbit.
Ach, wer auch Probleme hat, abseits der lieben CGI-Figuren, sind die ersten Festivals. South by Southwest, ja, so ein Festival, wo viele Perlen, Indie-Perlen auch hergekommen sind, wo einige Streaming-Plattformen sich einige Filme direkt von weggekauft haben, hat gesagt, wir werden hier von Texas gecancelt, wir dürfen unsere Massenveranstaltung nicht abhalten und das ist natürlich ein Riesenschlag, auch für die Organisatoren, weil man gegen so einen Mist einfach nicht versichert ist und die jetzt sagen, wenn wir 2020 unser Festival nicht machen dürfen, dann sieht es auch für 2021 richtig düster aus.
Ja, aber da sind sie natürlich ja nicht die Einzigen, muss man ja dazu sagen. Ich meine, gestern erreicht uns ja auch die Info, schlage schon mal den Bogen hier zu den Videospielen, wurde E3 abgesagt in Los Angeles. Ist Mist für alle Veranstalter, Veranstaltungstechniker, freie Mitarbeiter und hier natürlich die Veranstalter von dem Festival, die da auch ja natürlich ein bisschen angewiesen sind, dass da vielleicht auch finanziell sich das ein bisschen rentiert, um dann eben auch das Jahr darauf irgendwie zu sichern. Wird spannend, ob das ein Problem darstellt, ob sie sich da irgendwie so tiefes Loch schaufeln, dass sie nicht wieder rauskommen. Glaube ich nicht, aber müssen wir jetzt abwarten. Ich meine, du kannst es nicht ändern, was willst du machen?
Ja.
Ja, im schlimmsten Fall findet die Veranstaltung statt und niemand kommt. Na, das wäre die Alternative dann.
Siehe Eisverkäufer, gleiches Schicksal.
Ja, aber
ja. Müssen wir gucken, genau. E3, ja, auch schade. Mal gucken, ob bis zur Gamescom in Köln, da starten ja jetzt auch bald die Ticketverkäufe oder sind sogar schon, ich weiß es gar nicht.
Ja.
Ob sich bis August so weit wieder beruhigt hat, was man hoffen mag, dass sowas zum Beispiel da noch stattfinden kann. Das ist ja auch immer so ein Riesenevent mit zigtausend Leuten.
So sieht's aus. Wobei man noch ein bisschen unterscheiden muss. Ich weiß nicht, ob das ein Format für South by Southwest ist. Videospiele und so weiter kannst du dir auch überlegen, vielleicht irgendwas Vorproduziertes einfach digital rauszuhauen, um halt wenigstens trotzdem deine, weiß ich nicht, Spielankündigung oder so weiter zu haben. Ich weiß nicht, ob es da die Möglichkeit gibt, Filmfestivals per Remote zu machen oder so, über eine digitale Plattform.
Schwierig, ja.
Stelle ich mir auch schwierig vor, bringt natürlich auch so den Bass nicht mit, hast die ganzen Stars nicht auf dem roten Teppich und so weiter. Ich verstehe, dass sich das nicht so 1:1 übertragen lässt, aber ja, weiß ich nicht. Gibt's, glaube ich, intelligentere Leute, die sich da gerade mächtig den Kopf drüber zerbrechen. Die nicht wir sind.
Schade eigentlich. Gucken wir uns doch in der Zwischenzeit mal an, welche Produktionen denn geplant sind oder vielleicht sogar vor dem Coronavirus noch abgeschlossen werden konnten. Wir haben im Intro schon erwähnt, Taika Waititi spielt hier wieder eine Rolle in unserer Sendung bei den Trailern
und
sogar schon bei den News.
Herzlich willkommen zu dem Taika Waititi Podcast und ein bisschen für News.
Letzte Review drehte sich um seinen Film Jojo Rabbit. Jetzt hieß es, er darf zwei Animated Series machen, also zwei Animationsserien für Netflix produzieren. Und zwar bewegt er sich dann im Universum von Charlie und die Schokoladenfabrik.
Ist nicht so.
Und direkt zwei Animationsserien. Ein um die Charaktere generell der Schokoladenfabrik und eine Serie, die sich nur um die Oompa Loompas drehen soll.
Ja, ich meine, Netflix ist ja dafür bekannt, dass sie auch mächtig so in diese Animationsecke rein investieren, was ich cool finde. Wir hatten ja jetzt auch die Tage den Trailer für den Altered Carbon Animationsfilm.
Ja, genau.
Jetzt hier Animationsserie für Charlie und die Schokoladenfabrik. Glaube ich, in Deutschland gar nicht so das große Ding. Man kennt, glaube ich, wenn dann eher das Remake mit Johnny Depp. In den USA aber, glaube ich, ein absoluter Kultklassiker der Film. Also nicht das Remake, sondern das Original.
Generell, ja.
Und einfach absolut in der Popkultur angekommen. Ne? So ein Film, den, glaube ich, da die Familien sich einmal im Jahr gerne auch geben. Von daher, glaube ich, ist das so, die erste Zielgruppe fällt da, glaube ich, auch auf fruchtbareren Boden. Ob das jetzt als Animationsserie funktioniert, sei es mal dahingestellt. Ich hinterfrage aber, wie viel Zeit der Mann eigentlich hat. Nach wie vor.
Es ist ein bisschen so, wen hatten wir denn letztens in der Sendung? Da haben wir auch gesagt, der kommt nicht zur Ruhe. The Rock sowieso, klar, da weiß man gar nicht.
Hans Dampf in allen Gassen, ja.
Das ist bestimmt wie Slash, ne? Das ist bestimmt so ein Klon, so eine Art Weihnachtsmann. Den gibt es eigentlich mehrmals auf der Welt.
Möglich, möglich. Lass uns doch das Gerücht hier streuen.
Kevin Hart hat das doch, glaube ich, mal gesagt. Ne? Das Training, Instagram-Account, die ganzen Produktionen, Serien, Filme. Er weiß einfach nicht, wie dieser Mann es schafft, das alles unter einen Hut zu bringen.
Wahnsinn, ne? Maschine.
Maschine auf jeden Fall. Naja, wie es auch sein mag. Zwei Animationsserien von der Ike Waititi. Wir gucken mal, wann die auf Netflix erscheinen.
Genau, reden wir bestimmt drüber, wenn dann auch die ersten Bilder, Trailer, was auch immer. Wir versorgen euch mit den News.
Auf jeden Fall.
Weil ansonsten, ne, verlieren wir, ich meine, wir sind ja hier ein guter Taika Waititi-Podcast, also.
Und wir bringen natürlich immer gern auch nerdigen Content aus der Videospielecke ein bisschen mit rein. Vor allem, wenn es um Sachen geht, die uns ja selbst furchtbar interessieren.
Yeah.
Yeah, baby. Und da gibt es zwei Sachen, die, glaube ich, bei uns auch auf fruchtbaren Boden stoßen. Und zwar sind das Spiele von Naughty Dog. Die haben uns zum einen als erstes mal die Uncharted-Reihe beschert für die PlayStation. Und auch für die PlayStation The Last of Us. Zwei Spiele, hochgelobt, technologisch ganz oben mit dabei, ausgezeichnet, vielfach verkauft, Vorreiter in ihren Genren und technischen Umsetzungen. Schnelle Rezension noch hier abgelegt.
Nee, hast du tatsächlich richtig zusammengefasst. Also Naughty Dog, Sony, Eigentum quasi, also eine First-Party-Unternehmen mittlerweile, also eingekauft von Sony, weil Qualität so gut ist. Also habt nur die Chance, über PlayStation da den Content zu genießen. Uncharted 3 hat viel revolutioniert, gameplaymäßig, als auch so erzählerisch. Palpiger Humor, Action-lastig. Last of Us hat da ganz andere Töne angeschlagen und gilt gemeinhin als nicht nur kommerziell, sondern auch von den Kritiken her als eines der erfolgreichsten Videospiele, das jemals gemacht wurde. Und große Fußstapfen, in denen da später dieses Jahr dann auch der zweite Teil, der in den Startlöchern steht, schlüpfen muss.
Und es gab schon seit Jahren eigentlich immer wieder Gerüchte, dass man eins von beiden filmisch umsetzen will, gerade bei Uncharted.
Uncharted hielt sich ewig die Gerüchteküche und wir sind ja jetzt mittlerweile an dem Punkt, ich hau schon mal hier voll in die Bresche. Wir wissen ja mittlerweile Tom Holland gecastet. Und ich erinnere mich noch an die Zeit, wo die Diskussion lief, dass Mark Wahlberg die Hauptfigur Nathan Drake verkörpern soll. Und jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt, dass die schon so lange versuchen, diesen Film irgendwie auf die Bahn zu kriegen, dass Mark Wahlberg nicht mal die Hauptfigur ist, sondern Tom Holland, sondern stattdessen mittlerweile die Mentorenrolle einnehmen muss. Darf, wie auch immer, aber ist halt bezeichnend. Also unheimlich schwer. Also dieses Uncharted-Projekt hat auch so viele Regisseure verschlissen, wo es hieß, der ist involviert, dann war es wieder nicht mehr, dann war er wieder involviert, dann wieder nicht mehr. Und ich frage mich,
Ich glaube, wir waren bei sieben Regisseuren, die schon für den Regiestuhl ausgewählt wurden
und dann
wieder gekickt wurden.
Und jetzt auch bei Nummer 8. Richtig, weil wir hatten einen und der jetzt dann auch, also wir hatten einen Regisseur, wir hatten ein konkretes Cast. Wir wissen, dass die jetzt quasi eigentlich in die Tage rum irgendwie mit den Dreharbeiten beginnen wollen. Und dann auf einmal wieder die Nachricht, Regisseur ist raus und direkt dann aber nachbesetzt. Und jetzt ist die Frage, nachbesetzt mit Ruben Fleischer, ne? Das ist ja
eine der News.
Ja, das ist eine News. Warum ist das eine News? Weil Ruben Fleischer der Regisseur von Zombieland und Zombieland 2 ist. So, wer uns kennt, wer die Review vielleicht zu Zombieland 1 auch gesehen hat, weiß, sind wir vielleicht durchaus nicht abgeneigt. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, Ruben Fleischers Vita ganz generell, auch die haben wir ja auseinandergenommen im Rahmen der Zombieland Review, ist Hiss und Mit.
Hiss und
um
Mit.
Um Ronny dazu ein bisschen zu stressen. ich weiß nicht, ob das jetzt diese 10 Jahre gefühlt, die wir über Uncharted-Film reden, für ein magisches Drehbuch gesorgt haben oder ob das einfach nur so ein Mess ist aus netten Ideen vielleicht. Und ich weiß auch nicht, wie dankbar es ist, wenn Ruben Fleischer da jetzt hier so reinrutscht. Ich weiß nicht. Ich habe immer gesagt, ich brauche es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Was soll ich sagen? Ich brauche einen Trailer dafür. Weiß ich nicht. Schwierig also, für mich.
Ruben Fleischer sitzt auf dem Regiestuhl. Das Drehbuch kommt von Joe Carnahan, der ja aus dem Action-Genre auch kommt, unter anderem mit Smoking Aces oder Narc, damals gestartet. Wie gesagt, Mark Wahlberg ist dabei, Tom Holland und auch jetzt neu dazugekommen, Antonio Banderas.
Ja, vermutlich der Bösewicht, vermutlich.
Auch mit dabei. Also ist ja schon relativ konkret. Also man kann jetzt nur noch die Daumen drücken und hoffen, dass das hier in geregelte Bahnen kommt.
Ja.
Ähnlich ist es bei dem zweiten Spiel, The Last of Us oder Last of Us, da auch die Fans verrückt geworden vor Kurzfilm und kommt jetzt ein Spielfilm in voller Länge raus. Und jetzt hat HBO gesagt, wir setzen das Ding als Serie um. Und nicht nur das, wir holen uns dazu Craig Mazin und also den Schreiberling unter anderem von Tschernobyl letztes Jahr ins Boot und Neil Druckmann höchstpersönlich, also den Schreiber, der die ganzen Uncharted und Last of Us Spiele geschrieben hat und da die Drehbücher für verfasst hat.
Ich drehe mal noch die leichte Unschärfe raus. Also Neil Druckmann nur, glaube ich, der Creative Director und auch Drehbuchautor von Uncharted 4, aber schon ganz weit vorne dabei auch als Kreativer für die anderen Uncharted-Teile.
Nur von der 4? Nein, oder? Ja, erzähl mal weiter.
Genau.
Ich recherchiere.
Ich meine, Uncharted 1 bis 3 hat die, ich glaube, die Amy geschrieben. Aber das kannst du ja nebenbei mal rauskriegen. Ansonsten, sein echtes Baby, Last of Us, das hat er ganz intensiv begleitet. Und von daher finde ich es total genial, dass, wenn es schon unbedingt sein muss, es A bei HBO landet. Und B, dass Neil Druckmann da auch tatsächlich beteiligt ist. Und dann noch hinzuzufügen als Schreiber Craig Mazin, der ja Tschernobyl zum Erfolg geführt hat. Auch da haben wir, glaube ich, ja jetzt, wenn wir drüber gesprochen haben, diverse Male so das ultimative Lob ausgesprochen. Mhm. Ne? So im Sinne von, wenn ihr 2019 was gesehen haben müsst, dann das. Und auch, wenn ihr es gesehen habt und wisst, wie es erzählt ist, wie es geschrieben ist, dieser ganze Ton der Serie Tschernobyl würde sich, glaube ich, relativ geil matchen für um den Flair von Last of Us einzufangen, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Ich meine, Uncharted und Last of Us müssen irgendwie was Eigenes werden, müssen sich nochmal neu finden, um als Film zu funktionieren. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ne? Es gibt einen Grund, warum Videospiele als Videospiele funktionieren und Achtung, Videospielverfilmungen, ne? mit so einem Stigma belastet sind, dass es halt oftmals halt nicht zündet.
Hashtag Assassin's Creed.
Ja, und halt gefühlt jede andere auch.
Das war eins der aktuelleren Beispiele, das
gerade
eingefallen
korrekt.
Ist.
Ja, wir können auch über Doom reden. Hashtag The Rock.
Oh, da haben wir auch wieder.
Ja, also Uncharted bleibe ich skeptisch leider, weil schon so lange quasi versucht wird umzusetzen, erfolglos. Schauen wir mal, ob das jetzt hier was wird oder ob es sich in die Tom Holland unverfilmbar oder unveröffentlichbar Filme mit einreiht.
Hashtag Chaos Walking.
Korrekt. Bei Last of Us, finde ich, ist dieses ganze kreative Team dahinter, da macht HBO, glaube ich, mehr richtig. Ja.
Ich bin mal gespannt. Neil Druckmann, um es noch kurz einzuwerfen. Also ja, er steht als Schreiberling für den ersten und zweiten Teil hier bei IMDb zumindest mit da, aber als uncredited.
Ja, genau, weil er gehört halt mit zu dem Creative Team, aber federführend war das doch.
Er war auf jeden Fall involviert, kann man ja mal sagen.
Und genau, nee, also er ist von Anfang an mit dabei gewesen.
Genau, was mich vor allem interessiert, kommt jetzt eher oder gar nicht aus dem filmischen Bereich, obwohl sie natürlich mit Last of Us, es wirkt schon sehr cinematisch. Sie haben
auch Uncharted, ne? Teilweise ja durchgeskriptete Zwischensequenzen. Genau.
Aber da muss man mal gucken, wie er so seine Rolle findet. Und Craig Mazin, natürlich krasses Beispiel mit Tschernobyl letztes Jahr, aber Craig Mazin hat angefangen mit Superhero-Movie oder Scary-Movie. Ne? Der kommt wirklich aus dieser richtigen Dödelhumor-Ecke. Das ist erstmal ein krasser Turn. Und ich hoffe, dass er die Qualität dann von Tschernobyl halt echt so beibehalten kann.
Wir hatten ja öfter mal schon drüber gesprochen, um es jetzt hier abzuschließen, dass ja HBO auch einen rigorosen Vetting-Prozess hat, um Qualität zu gewährleisten. Und wer Neil Druckmann so, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen besser kennt, aber er ist da, glaube ich, sehr ein krasser Perfektionist, was das betrifft. Ja. Und ich glaube nicht, dass Sony da einfach so die Last of Us-Lizenz ohne irgendwelche Auflagen, wie auch immer, da rausgibt. Und ich glaube, es ist in jedem Interesse, das so gut wie möglich rauszubringen. Und es ist halt ganz spannend, wie das jetzt Hand in Hand geht vielleicht mit der Veröffentlichung von Last of Us 2 dieses Jahr noch.
Ja, da bin ich auch gespannt. Also lasst uns die Daumen drücken. Für mich auch zwei grandiose Spiele und ich bin da auch gespannt, was da rumkommt. Gut, befindet sich in der Produktion und schließen wir hier die News heute mit einem Glückwunsch ab an The Mandalorian und zwar an die Produktion zu Staffel 2. Da gab es nämlich das Update, die ersten Teaser über Instagram. Der Kameramann oder einer der Kameramänner hat ein Bild gepostet mit
Yes,
it's a wrap. Die zweite Staffel von The Mandalorian ist abgedreht.
Ja, müssen sie ja auch, ne? Mit einem Starttermin im Oktober 2020 kommen sie jetzt um langsamer Postproduktion starten, glaube ich, gar nicht drum rum.
Aber wenn man ja weiß, wie der Mandalorian entstanden ist, vor allem die erste Staffel, ne? Ich glaube, du kannst dir ja einige CGI und Special Effects und Postproduktionsschmankerl kannst du dir schenken,
ja,
ne?
Ja, ja.
Alles oder ein Großteil in Kamera gedreht mit dieser neuen Set-Technologie, dass sich der 3D-Hintergrund passend zur Kamerabewegung mitbewegt. Da haben sie schon was geschaffen, was ihnen, glaube ich, auch viel Arbeit dann in der Postproduktion abnimmt, auch wenn es dann mehr in der Pre-Production halt braucht.
Ja, keine Frage. Bin auch gespannt. Die Ansätze hat man ja gesehen in der ersten Staffel. Bin gespannt, ob sie da jetzt die Erfahrung einfließen lassen können und wie viel, weiß ich nicht, noch besser, noch größer, noch aufwendiger sie diese Technologie in der zweiten Staffel vorantreiben mit dem unerschöpflichen Disney-Geld. Super spannend und bin auch dann im Rahmen der zweiten Staffel auch wieder auf Behind-the-Scenes-Videos und so weiter gespannt. Gehe davon aus, dass es die wieder geben wird.
Auf jeden Fall. Der Link zum Instagram-Post, über den wir hier reden, den fügen wir nochmal in der vollen Podcast-Beschreibung ein, genau wie die anderen Links zu einigen News, über die wir jetzt gesprochen haben, damit ihr euch da direkt in Social-Media-Getümmel fallen lassen könnt und das Zeug kommentieren und teilen könnt mit dem Rest der Welt.
So sieht's aus.
Und damit kommen wir zu den Trailern für unsere Update-Folge Nummer 37. Was ist uns
27.
Denn 27, Mann, ich war schon wieder weiter. Ich bin hier gerade so im Tempo quasi drin. Update-Folge Nummer 27.
Ja. Aber wir machen trotzdem mit den Trailern weiter.
Ja, wir machen trotzdem mit den Trailern weiter. Das ist auf jeden Fall ein guter Fallback. Und wir fangen an mit einem Kollegen, den wir ja auch schon öfter mal in der Sendung erwähnt haben. Ich glaube meistens von meiner Seite aus. Und zwar kommt da bald ein Film in die Kinos, der heißt Deerskin. Auch den haben wir schon mal erwähnt. Das ist ein neuer Film von Quentin Dupieux, unter anderem mit Jean Dujardin.
Ja, Jean Dujardin, international bekannt geworden durch seinen Oscar-Gewinn für The Artist, glaube ich, damals.
Genau.
Name bleibt einem leicht im Gedächtnis, rollt förmlich von der Zunge. ja.
Und der Herr Dupuyon, der bei Musikliebhabern unter anderem bekannt ist als Mr. Euso, der hat uns ja hier auch schon so einige eigenartige Filmschmankel vor den Latz gehauen. Zum Beispiel Rubber, ne, wo es um einen Autoreifen geht, der zum Leben erwacht und dann mit seinen Fähigkeiten Leute um die Ecke bringt.
Wen wird es dann wundern? Was der Plot von Deerskin ist.
Ja, das war nämlich, fand ich auch so ein bisschen das Problem von Dupieux mit den letzten Filmen. Rubber stach halt schon so hervor und dann gab es noch so Filme wie Wrong, die ein bisschen ähnlich so diese Vibes hatten, aber ich fand jetzt der Trailer zu Deerskin geht am ehesten wieder so in diese abgefahrene schräge Richtung, nämlich der Jean sammelt hier bei einem An- und Verkauf eine Lederjacke aus echten Deer, also einem echten Hirschen ein und sie scheint offenbar ein bisschen Besitz von ihm zu ergreifen und er mutiert offenbar zum meuchelnden, ja.
Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist oder ob sie jetzt hier wirklich versuchen, eher da so eine psychologische Nummer draus zu machen. So, also weißt du, ob gibt die Jacke nur was hervor, das vielleicht eigentlich schon immer da gewesen ist? Oder ist es tatsächlich die Jacke? Wir sind ja jetzt halt durch Dupiers Werke vorgeprägt, letzten weißt du, in unserem könnte auch sein, dass er einfach vielleicht nur versucht, halt der jungen Frau zu imponieren. Also geht ja ein bisschen darum, dass er so ein weiß ich nicht, Dokumentar-Videofilmer ist und sie meint, ich finde das ganz geil, was du machst, mach doch mehr davon irgendwie. Und er wird halt immer extremer, größer, versucht es noch abgefahrener hinzukriegen und die Jacke scheint ihm da zu helfen. Und es ist halt die Frage, ist es die Jacke, ist es das alter Ego, das er wird, wenn er die Jacke trägt? Das fand ich tatsächlich auch ganz spannend. Aber ansonsten natürlich schon im Trailer zu sehen, dass der Film mächtig eskalieren wird.
Auch der Trailer gibt schon Vollgas in der zweiten Hälfte.
Ja.
Wie sein Letztlingswerk auch hier wieder komplett auf Französisch gedreht. Muss man zur Not mit Untertiteln gucken oder dann auf die deutsche Übersetzung warten.
Ja, wir haben den Trailer für euch und untertitliert.
Genau.
Also wir haben es nicht gemacht, aber wir haben euch einen gegeben,
bei dem das ist. Sagen, höchstpersönlich. Wir sind immer mit Rat und Tat zur Seite. Nee, Spaß. Ab 30. April auf jeden Fall soll das Ding in die Kinos kommen. Ich gehe davon aus, dass es nicht so die riesige Auswertung werden wird.
Das wird also mächtig Nische, wenn es überhaupt die Kinoauswertung schafft.
Also da mal die Augen offen halten.
Absolut.
Was auf jeden Fall ein bisschen breiter aufgestellt werden wird, ist Tales from the Loop. Eine Miniserie von Amazon Prime, und zwar kommt die am 3. April dann schon in die Kinos. Und das ist sehr interessant, Alex. Ich nehme es kurz vorweg und dann kannst du ja gerne in die Bresche springen.
Oh, erzähl.
Es ist quasi, was ich anfangs erwähnt habe, eine Verfilmung von Bildern bzw. Gemälden. Und zwar dreht sich da um das Machwerk von Simon Stålenhag. Das ist ein Künstler aus Schweden und der zeichnet und malt so abgefahrene Bilder. Man muss sich das vorstellen, wer es nicht kennt, wie so Aquarelle, die Landschaftsbilder, die dann immer abgefahrene, auch hier dystopische, zukunftsweisende Technologien mit innehaben und das dann zu einem sehr surrealen Bildeindruck wird, weil es miteinander verschmilzt und eine völlig, ja, völlig eigene Darstellung der Realität abbilden soll.
Ich wollte gerade sagen, die sind von ihrem Rendering trotzdem, ne, weil du sagst Aquarelle, hat man ja so ein bisschen, aber wenn du es dir anschaust, hat es schon so alles ein sehr, sehr, sehr realistisches Rendering vom,
ich weiß nicht.
Vom Look, ja. Vom Look, wie er es schafft, die Plastizität, die Ausleuchtung irgendwie dann da auf die Leinwand zu bringen. Und wenn du dir wirklich zuerst die Bilder anschaust von ihm und dann den Trailer zur Serie, zur Amazon-Serie, dann matcht sich der Look schon relativ krass gut. Macht auch den Eindruck, als wären das alles in sich geschlossene. Also jedes Gemälde bekommt quasi seine eigene in sich geschlossene Handlungsgeschichte, Folge. So suggerierte es mir der Trailer vielleicht. Ich weiß nicht, ob die dann da irgendwie noch zusammenfinden oder nicht.
Ich bin nicht ganz sicher. Es gibt so ein paar bekanntere Schauspieler wie Jonathan Pryce, unter anderem, der auftaucht. Da kann ich den Leuten, den Zuschauern aber schon mal den Zahn ziehen. Der ist nur für eine Folge gelistet, was deine Theorie unterfüttern würde. Aber Rebecca Hall zum Beispiel, eine der Hauptprotagonistinnen, ist für alle 8 Folgen involviert.
Ja, von daher also, kann es ja sein, dass man vielleicht irgendwie so eine Art Portal hat, dass dann irgendwie, ich bin
sowas
gespannt.
In der Richtung, ja. Also ich kannte die Werke von ihm schon vorher und fand die total, war immer mega fasziniert. Er hat auch verschiedene Bücher, die man zum Beispiel auf Amazon bestellen kann. Man greift, wer ein paar Bilder von ihm kennt, viele, viele Szenen hier ab und bildet die quasi hier in der Serie nach. Hätte nie gedacht, dass da jemand auf die Idee kommt, da quasi eine Serie draus zu machen, aber ich bin mega gespannt, was sie sich für eine Geschichte dazu ausdenken und werden auf jeden Fall den Wecker für den 3. April dann stellen, für Amazon Prime.
Ja, ich bin auch gespannt. Wir müssen ja ein bisschen, ich kam nicht umhin, ein bisschen den Vergleich zu ziehen zu Amazing Stories von Apple Plus Serie. Altes Format, im Prinzip wiederbelebt. Erzählt auch in sich geschlossen für jede Episode natürlich so ein super abgefahrene abenteuerliche Geschichten und die zündet aktuell gar nicht, by the way.
Oh,
also
damn.
Die kommt weder bei den Kritiken also die kommt nicht so wirklich gut an, von daher hoffe ich, dass es bei Tales from the Loop ein bisschen anders läuft. Ich kam aber nicht umhin, wie gesagt, weil die Trailer auch einigermaßen zeitgleich eingeschlagen sind, es ein bisschen miteinander zu vergleichen, ob das überhaupt Sinn macht, ob das mit diesem in sich geschlossenen Episoden stimmt, was ich da als Hypothese rausgehauen habe, das werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, sieht mächtig interessant aus und ist, glaube ich, ein Ansatz, den du so noch nicht. Also zu sagen, wir nehmen ein paar Gemälde und stricken dann da Handlung drumherum. Das ist abgefahrenes Zeug.
D'accord. Tales from the Loop, Amazon Prime, 3. April. Auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten. Wir werden es in den Releases sicherlich nochmal erwähnen.
Yes.
Was sich auch ein bisschen um die Zukunft und den Konsum darin dreht, ist Connected, ein neuer Animationsfilm, den wir hier mal mit reingenommen haben, von Michael Riander und Jeff Rowe. Nicht verwirren lassen, es schwört immer mit von den Machern von Spider-Man Into the Spider-Verse, aber Füße stillhalten, Phil Lord und Christopher Miller haben hier nur mitproduziert. Also Regie geführt, wie gesagt, Michael Riender und Jeff Rowe. Und es dreht sich um eine Familie, die komplett, oder ein Porträt von einer Familie, die sich komplett in Social Media und dem Konsum am Handy und dem Tablet verschrien haben und jetzt zum ersten Mal einen Roadtrip antreten. Wo man auch in der ersten Hälfte des Trailers denkt, ja, so eine kleine, nette Familienstory.
Ja.
Und während dieses Roadtrips bricht da der heiße Scheiß los, indem quasi die Geräte der Welt und böse Roboter plötzlich versuchen, die Weltherrschaft offenbar an sich zu reißen und die Familie ganz oldschool analog versuchen muss, mit dieser Situation klarzukommen.
Ja, also Idee jetzt nur so begrenzt neu, gerade auch in der Animationswelt. Nein, das ist gar nicht böse gemeint. So miteinander verstrickt durchaus neu, aber alles Elemente, die man schon kennt.
Mhm.
Wir hatten uns schon mal darüber ausgetauscht, dass wir den Animationsstil, als die ersten Bilder schon erschienen sind, ganz interessant fanden.
Das mit das Interessanteste, genau.
Ja, finde ich auch. Und nichtsdestotrotz, es ist ja auch wieder ein Sony Animation Film, genau wie Into the Spider-Verse. Kommst du nicht umhin, wenn du den Trailer schon siehst, zu sagen, da ist schon steckt schon ein bisschen so die gleiche DNA drin. Oder ja, man hat da sehr viel abgeguckt. Was ich sicherlich verstehen kann, weil der Erfolg von Into the Spider-Verse gibt ihnen natürlich recht, das zu tun. Die Frage ist, finden sie da ihren eigenen Style? Werden sie das tun? Und es ist nicht nur so, wir kopieren irgendwie in der Hoffnung, dass wir diesem Erfolg nachahmen können. Bin ich gespannt, ob das halt irgendwie aufgeht oder ob es halt wirklich tatsächlich vielleicht auch ein Trend ist, dass Spider-Verse vielleicht auch einfach eine nächste Generation an Animationsfilmen vorgeprägt hat und da irgendwie vielleicht als Vorreiter vorangeht mit einem visuellen Stil, den es bis zu dem Zeitpunkt einfach so noch nie gegeben hat. Weiß ich nicht.
Ja, ich bin auch gespannt. Man sieht einige Stilmittel, gerade so, dass man so ein paar Comic-Sequenzen oder
ja.
so handgezeichnete Comic Aspekte mit hat in dem Animationsstil. Das fand ich sehr cool. Man hat so ein bisschen dieses Erzähltempo und diese goofy Figuren, die man auch von Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen so kennt. Da habe ich mich erinnert gefühlt, auch der Humor teilweise ähnlich gelagert. Von der Story könnte es vielleicht im Worst Case ein bisschen harmlos werden, vielleicht ja. Dann doch eher so ein, ich sage jetzt mal vorsichtig, doch ein Familienfilm, der ein bisschen ja einfach harmloser daherkommt, aber sieht ganz witzig, quirlig aus. Wenn der Humor das über die vielleicht 90, 100 Minuten, wie lange der Film dann geht, durchhält, dann kann man doch, glaube ich, zufrieden sein.
Ja.
Man muss sich jedoch ein bisschen gedulden. Starttermin ist der 24. September, dauert also noch ein bisschen.
Dauert noch ein bisschen, vielleicht muss er dann nicht verschoben werden.
Ich hoffe nicht. Was ein bisschen eher in die Kinos kommt, und jetzt wird es wieder ein bisschen schwermütiger, ist Greyhound. Wir sind wieder im Thema Weltkrieg verbuddelt. Nicht Erster Weltkrieg wie 1917 und Co. und was gerade so ein bisschen anläuft, sondern wieder ganz klassisch, möchte ich fast sagen, Zweites Weltkriegsszenario. Ja. Tom Hanks hat sich hier mal wieder an einem Drehbuch versucht, adaptiert hier einen Roman, der auf wahren Begebenheiten basiert, aber letzten Endes
lose auf wahren Begebenheiten,
genau,
ja.
Fiktional ist. Und es geht hier um einen Offizier, der hier quasi ich kenne mich mit Kriegsbegriffen null aus, ein Bataillon an Kriegsschiffen über den Atlantik führen soll und dadurch allerlei umtriebige U-Boote da ein bisschen zum Schwitzen gebracht wird.
Ja, genau. Also Drehbuchadaption nicht nur von Tom Hanks, sondern auch mit Tom Hanks.
Ich habe es unterschlagen, stimmt.
Genau, was natürlich
in der Hauptrolle.
Ja, in der Hauptrolle im Zweiten Weltkriegs-Setting vermutlich gerade für den US-Markt megamäßig zieht. Ich meine, Tom Hanks vermutlich der beliebteste Schauspieler der Welt einfach. Ne? Also niemand kann ihm, glaube ich, böse sein. Jetzt hier mal wieder im Zweiten Weltkrieg unterwegs, bringt natürlich gewisse
Soldat James Ryan, Assoziation
Vibes
wolltest du sagen,
mit,
oder
ja,
Vibes?
Ja. So für mich. Hat ja bisher sich einmal in anderen Genres jetzt rumgetrieben. Sieht interessant aus. Ja, weiß ich nicht genau, ob der Plot den Film irgendwie über 2 Stunden rettet, weil gefühlt der ganze Trailer darin besteht, dass er da mit seiner Schiffsflotte auf dem Atlantik unterwegs ist und sie da so wie die 10 Geißlein irgendwie vom bösen Wolf irgendwie weggehascht werden, so peu à peu. Also eigentlich so dieses klassische Horrorfilm.
Schon ein bisschen, ne?
Konzept. Und irgendwie am Ende sind irgendwie nur noch 1, 2, 3 übrig. Der Kicker ist halt, glaube ich, ein bisschen, dass er in die Richtung, also die Figur von ihm ist in die Richtung nicht, genau, keine Erfahrung. Wird natürlich am Anfang ein bisschen hinterfragt, muss dann da sich irgendwie Strategien ausdenken, wie du als Schiff, das natürlich nicht untertauchen kann, gegen die deutschen U-Boote dich zur Wehr setzt. Und ja, wie gesagt, sieht interessant aus, Special Effects auch aufwendig, keine Ahnung. Ich habe davon nichts mitbekommen bisher. Jetzt erscheint er am 25. Juni schon, kam für mich so ein bisschen links um die Ecke, ohne dass ich es mitbekommen habe, einfach.
Und es ist ja gerade deshalb interessant, weil der letztes Jahr eigentlich schon in die Kinos kommen sollte, der wurde ja eigentlich schon verschoben und kommt jetzt, wie gesagt, hier 25. Juni bei uns in die deutschen Kinos.
Ich glaube, der geht unter, übrigens. Also.
Gedummtes. 5 Euro ins Witzeschwein. Ja, aber ähnliche Meinung. Es sah, also der Trailer war richtig gut gemacht, bombastisch, Actionsequenzen, treibender Soundtrack. Ich weiß nicht, ob man dadurch ein bisschen dann das bisschen an Story kaschieren wird, dann auch im Film. Ich hoffe, dass es ein bisschen eher sich um den Charakter dreht, wie in der Buchvorlage, wie er quasi vom naiven Debütant hin und her geworfen wird, auch emotional, wie er sich dann halt dadurch manövriert, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, ich bin gespannt.
Nope. Die Storylücken werden mit ganz viel Pathos gefüllt.
Aber das im Worst Case, genau. Aber ich bin trotzdem gespannt, ob sie da die Kurve kriegen. Im wahrsten Sinne.
So.
So.
Wie soll es anders sein? Last but not least, Taika Waititi.
Und wir haben auch hier nochmal einen Film auf der Liste mit ihm. Hängt auch hier ganz groß oder wird ganz groß immer vom Marketing hier aufgehängt im Film 7 Stages to Achieve Eternal Bliss.
Rollt auch von der Zunge, ne?
Ja, ein richtig guter, eingängiger Filmtitel. Ich bin auf die deutsche Übersetzung gespannt, wenn es eine geben wird.
Oh, mon Dieu, mit Sicherheit. Nicht nur eine.
Die wird wahrscheinlich ähnlich lang und halt anders Englisch sein, aber gucken wir mal. Hauptrollen eigentlich hier in dem Film spielen Sam Huntington, den sieht man ja eher weniger. Ne? Einfach mal googeln, was der so gespielt hat, ist immer wieder witzig. Und Kate Miguchi spielt unter anderem mit. Beide zusammen spielen Ehepaar, die zu super günstigen Konditionen eine super schöne Wohnung finden, aber irgendwann feststellen, dass immer wieder Leute in ihre Wohnung einbrechen, um in ihrer Badewanne Selbstmord zu begehen.
Ja, aber warum machen sie das? Wissen wir auch schon, sagt uns der Trailer auch. Weil
alle einer Sekte angehören, die von Taika Waititi als abgefahrener wilden Sektenführer dazu aufgerufen wurden, weil durch die Badewanne man dann irgendwie zu ihm ins Paradies gelangen soll.
Genau, also er hat sich dort auch selber umgebracht. Ne? So, wurde möglicherweise dann irgendwie bei dem vom Makler verschwiegen.
Genau.
So, und irgendwie scheint sie da sich aber dann auch einen Sport draus zu machen, ne?
Die Polizei findet es ja dann auch witzig, wenn sie jedes Mal anrücken muss und sagt, ah, guck mal, der ist jetzt so gestorben und der so. Aber ja, ist ja üblich hier in der Badewanne. Genau, und das junge Pärchen versucht dann einfach auf seine Art und Weise das ein bisschen zu beschleunigen und unterstützt die Leute dann.
Genau, und mir suggeriert es auch, dass vielleicht der eine Part des Pärchens vielleicht sich ein bisschen da auch flashen
selbst
lässt.
Findet.
Ja, ja, und auch vielleicht mitreißen lässt von dieser ganzen Ideologie oder auch nicht. Also ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall super, super schräg aus. Ganz schwarzer Humor auch. Indie natürlich durch und durch. Aber alle Figuren, die ich gesehen habe, machten einen super überzeichneten, aber sympathischen Eindruck. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt ein besonders erfolgreicher und guter Film wird, aber ich glaube, sind ein paar Lacher dabei, mindestens.
Ich finde so von der Optik und von den Vibes hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass der Film vom Quentin Dupieux hätte kommen können.
Stimmt.
mit ein, zwei anderen Einschlägen vielleicht, langsam erzählt, ein bisschen schräger noch das Ganze an sich ausgestaltet. Aber ja, ich glaube, an sich sieht es so schon sehr schräg und abgefahren aus und ich bin auf jeden Fall gespannt. Das einzige Problem ist, es gibt noch keinen deutschen Kinostart.
Und ich bin echt gespannt, ob es einen geben wird oder ob auch hier wir eine...
Entweder wird er morgen oder vorgestern vielleicht plötzlich auf Amazon aufpoppen und wir kriegen es wieder nicht mit. Genau, oder er landet irgendwo anders, aber wir versuchen halt mal am Ball zu bleiben, glaube ich.
Glaube ich auch.
Schon alleine Taika wird da, glaube ich, ein bisschen ziehen, um den vielleicht nochmal ein bisschen aus Aushängeschild ein bisschen zu vermarkten.
Ganz sicher, ja.
Und damit sind wir durch. Alle Links zu den Trailern, wie immer, in der Podcast-Beschreibung. Einfach mal in die Details dieser Folge reinklicken und da findet ihr alles zu den Social-Media-Plattformen und die Links zu den Trailern auf YouTube.
Und was haben wir noch?
Ansonsten natürlich hier unsere nachgelagerte Selbstbeweihräucherung.
Bitte.
Ich würde sagen, genau, wenn es euch gefallen hat, habt ihr Trailer vermisst, habt ihr vielleicht schon Sachen davon gesehen, dann natürlich gerne uns schreiben, am besten auf den sozialen Medien, unter anderem Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag.
NSRT Podcast.
Benutzt auch gerne unseren Hashtag, der da lautet.
NSRT Podcast.
Ich hoffe, das war nur ein N. Ihr werdet es auf jeden Fall hinkriegen, glaube ich. Ansonsten unsere Podcast-Seite nsrtpodcast.podigy.io. Da findet ihr alle Links, Details zur Folge etc. Püppe.
Ja, cool.
Damit würde ich sagen,
nächste Woche zur gewohnten Zeit, zum gewohnten Ort.
So sieht's aus. Eine neue Folge, genau. Damit ist Update 27 erstmal durch.
Würde ich auch sagen. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Nee, wir hören uns. Mensch, wir müssen endlich davon wegkommen.
Ah, siehst du, ich habe es gerade noch richtig gemacht.
Alex, wir sehen uns und der Rest hört uns. So rum.
Ich befürchte auch. Macht's gut, bis nächste Woche.
Macht's gut. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.